Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe.
Chris.
Frieda.
Du weißt, was kommt, oder?
Ja, ich weiß.
Du, wir sind heute wieder wild drauf. Wir sind zwei wilde Podcast-Mäuse. Wir werfen das komplette Konzept unseres Podcasts heute wieder über Bord.
So ist es. Wir sind heute mal wieder nicht zu zweit, sondern haben einen tollen Gast quasi direkt auch bei uns im Studio.
Genau, digitalerweise, und trotzdem freuen wir uns sehr, dass du da bist. Heute unsere Expertin direkt vor Ort, Katja Saalfrank. Seit mittlerweile 6 Jahren machst du, liebe Katja, den Podcast Familienrat und unterstützt Eltern bei den verschiedensten Erziehungsfragen. Und einige von euch kennen Katja wahrscheinlich noch als Supernanny aus dem Fernsehen. Und sie kehrt jetzt auch wieder zurück ins Fernsehen. Seit Mitte September ist Katja ja die Expertin in dem Format Helft uns die Familienretter. Hier werden bestimmte Konstellationen und Situationen, die wir vielleicht alle aus Beziehungen und Familien kennen, vorgestellt. Und Katja kontextualisiert und ordnet diese Dinge für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Super spannendes Format. Ansonsten bist du Diplompädagogin, Musiktherapeutin, Familienberaterin und Autorin. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo ihr zwei. Das ist ja eine sehr kompakte und auf den Punkt treffende Vorstellung. Danke. Bei RTL 2 läuft es übrigens. Vielleicht ist das nochmal wichtig, weil die Leute vielleicht denken, es läuft auf RTL. RTL 2.
Danke für die Ergänzung. Entschuldige, dass ich das vergessen
Alles gut.
Hatte.
Ja, hi Katja, willkommen und freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich bin auch total froh, dich heute als Erziehungsexpertin zu einem Thema zu befragen, was mir gerade sehr am Herzen liegt. Meine 4 Monster sind ja schon im gewissen Alter. Der Jüngste ist 10, der Älteste 14. Und ein immer wiederkehrendes Thema bei uns in unserer kleinen Patchwork-Familie oder großen Patchwork-Familie ist das Thema Taschengeld. Und da kommen immer die unterschiedlichsten Fragen auf. Wie viel Taschengeld ist angemessen? Was ist, wenn jemand in der Schule mehr bekommt? Was wird von dem Taschengeld bezahlt? Ich glaube, unbestritten ist, Taschengeld ist wichtig für Kinder, damit die auch möglichst frühzeitig lernen, mit dem Geld umzugehen. Und da gibt es auch natürlich viele Ressourcen im Netz. Ich habe mir da auch schon mal angeschaut, was das Bundesministerium für Familien da als Orientierung empfiehlt, wie viel Taschengeld es sein sollte. Und da gibt es dann wirklich sehr detailliert auch aufgelistet. Beispielsweise für einen 7-Jährigen sind es dann 1,50 bis 2 Euro die Woche, für einen 12-Jährige 21 Euro im Monat. Dennoch, wie gesagt, viele Fragen drumherum. Bin ganz gespannt, ja, was da deine Meinung dazu ist.
Ich glaube, das Thema wirkt erstmal ein bisschen banal. So, ne? Und man kann natürlich jetzt wie das Ministerium für Familie da irgendwelche Zahlen rausgeben, die ja wieder im Verhältnis zu etwas stehen, nämlich wie viel Einkommen hat sozusagen eine durchschnittliche Familie, was denkt jetzt das Ministerium, was dann angemessen ist für ein Kind in dem und dem Alter. Ich persönlich finde immer, man kann das sich immer angucken und dann sich mal selbst versuchen einzuordnen. Aber letztendlich sind es ja sehr, sehr persönliche Räume und sehr persönliche Entscheidungen und sehr persönliche Situationen. Und du, Chris, hast ja gerade auch schon gesagt, ihr habt eine Patchwork-Situation. Das heißt, es geht ja gar nicht nur um dich, was du als Vater machst, sondern letztlich wird es auch ein Aushandeln dann mit der Mutter der Kinder sein. Und da dann eben auch die Frage, wie seid ihr wirtschaftlich aufgestellt? Das könnte dann auch wieder, weiß ich jetzt nicht, ne, ich gehe jetzt mal auf die Metaebene, könnte dann auch wieder alte Paarkonflikte nach oben holen. Also das ist gar nicht so einfach, in der Situation für sich was zu finden. Und es ist eben auch deshalb nicht so einfach, von vornherein zu sagen, das und das und das muss man so und so machen, ja, finde ich. Und dann beschreibst du, dass ja die Kinder auch relativ vom Alter nah beieinander liegen. Und dann auch wieder, ne, in der Patchwork-Situation. Ich finde das eben so interessant, dass wir bestimmte Referenzpunkte haben, die zu einem Thema gehören und dann bestimmte Referenzpunkte wieder uns angucken müssen, die zu einer Situation gehören. Das finde ich immer so wichtig, dass wir uns individuell das angucken. Und dann bist du ja auch jemand, du hast ein Verhältnis zu Geld, du hast eine Biografie, du hast vielleicht auch ja, neue Partnerin, so, also da lebt ihr vielleicht anderes weiter oder neu. So, also ich glaube, das hat immer viel auch mit sich selbst zu tun, welchen Wert man diesem Tauschmittel sozusagen zurechnet und dann auch, was soll davon bezahlt werden. Und dann kommt noch die emotionale Komponente dazu, die Entwicklungskomponente, dass es ja letztlich ein Raum für die Kinder ist, um Autonomie zu üben und auch über Besitz zu verfügen.
Vielleicht eine Frage, die dazu ganz gut anschließt. Für was wird das Geld ausgegeben? Also kurz in meinem Kontext. Ich bin Mama von einem Kleinkind. Bei uns steht das alles noch bevor. Aber inwieweit sollen Eltern oder dürfen Eltern auch mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird? Also dass das quasi mit Auflagen kommt, so ein Taschengeld. Oder steht es dann zur freien Verfügung? Wie siehst du das?
Ja, also ich finde es schwierig, da Auflagen zu machen. Also natürlich ist es ein Unterschied, ob ich mit einem 7-Jährigen spreche oder mit einem 14-Jährigen. Die haben vielleicht auch nochmal andere Wünsche und gehen nochmal in andere Räume rein. Aber letztendlich finde ich es wichtig, im Gespräch zu bleiben vielleicht, ja, das so. Und auf der anderen Seite eben auch gerade bei Jugendlichen, um diese Räume zu wissen und da eben auch die Autonomie und eher das Vertrauen zu haben, dass die Kinder oder die Jugendlichen auf einen zukommen, wenn man in Situationen gerät. Aber ich finde so dieses Bedingungsstellen und irgendwie sagen, ja, aber nicht so viele Süßigkeiten. Also das habe ich oft in meiner Praxis, ne, dass die Eltern dann sagen, ja, der kauft sich auch nur Süßigkeiten davon. Und ich denke so, so what? Ja, das ist, also ne, es ist jetzt nicht, also unser Arbeitgeber oder wir, wenn wir Geld aufs Konto bekommen, sagt auch keiner zu uns, gib's bitte nicht abends für, was weiß ich, einen Wein aus, sondern Spaß für deine Kinder. Ja, so. Also das ist ja dann auch eine Einschränkung für eine Autonomie. Und ich finde eben wichtig, dass wenn wir mit unseren Kindern zusammenleben, dass wir möglichst viele Räume für Erfahrungen zur Verfügung stellen, weil der ist ja jetzt noch begleitet. Und wenn die Kinder dann 18 sind, dann sind sie juristisch vollwertige Personen und voll verantwortlich für alles. Und dann ist es nicht mehr so einfach, die Kinder zu begleiten, sondern dann sind sie eben voll selbstverantwortlich. Und dann wäre es ja gut, wenn sie die eine oder andere Erfahrung auch schon gemacht hätten. Und es geht ja auch nicht darum, dass dann immer alles gut im Sinne von richtig und akkurat läuft, sondern dass wir in Auseinandersetzung gehen dann mit den Kindern und eben ja auch mit den Kindern darüber sprechen können, was sind sie für ein Typ. Also ne, bei 4 Kindern ist ja, da hat man ja schon so einen kleinen Durchschnitt. Ne? Da wird es dann vielleicht Kinder geben, die sofort alles ausgeben und dann immer auf dem Zahnfleisch gehen finanziell. Und dann gibt es vielleicht auch die, die halt sparen und sich alles versagen. Und vielleicht gibt es ja also so dieses Mittelding, was ja vielleicht eigentlich auch gesund in Anführungsstrichen ist, ne, dass man sich was gönnt, dass man irgendwie auch Freude sich verschafft mit seiner wirtschaftlichen Energie und auf der anderen Seite eben auch vielleicht guckt, was brauche ich an Sicherheit oder auch antizipiert, wofür will ich es eigentlich ausgeben, dass die Kinder das auch erfahren dürfen. Aber das wird eben Zeit brauchen und das ist vielleicht für Eltern auch nicht so einfach auszuhalten.
Ja, also ich habe mich da auf jeden Fall gerade wieder entdeckt, als du gesagt hast, Eltern sollten sich da so ein bisschen raushalten. Dieser Gedanke, nicht so viel Süßigkeiten kaufen, der kam bei uns bestimmt schon das eine oder andere Mal. Aber ich sehe natürlich, dass es sozusagen an dem Ziel vorbeigeht, da dem Kind auch ja letztendlich die Verantwortung zu übertragen. Und das ist aber, glaube ich, für uns auch durchaus eine Entwicklung gewesen. Weil du sagst ja auch so, die individuelle Situation ist da auch ganz ausschlaggebend. Bei uns ist es halt so, eine Patchwork-Familie mit 4 Kids, 2 von mir, 2 von meiner Partnerin, alle im Alter auch sehr nah beieinander, aber dann durchaus auch sehr individuell, sehr unterschiedlich. Da gibt es dann wirklich den einen, der sich praktisch nur Süßigkeiten kauft und die dann irgendwo in seiner Kiste hortet, aber dann auch immer schön teilt mit allen anderen. Und dann gibt es den anderen, der dann eher auch vielleicht das spart. Der hat auch eher Interesse, da irgendwie noch ein Konto zu haben, um das Geld dann auch längerfristiger anzulegen, um sich dann vielleicht neue Earbuds zu holen, um dann die Musik noch besser hören zu können bei sich zu Hause. Also tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Bei der Höhe ist es auch, wir haben uns da gar nicht so groß informiert vorher, sondern sind da sehr instinktiv rangegangen bei kleinen Beiträgen und haben die dann einfach so Jahr für Jahr erhöht und haben dann aber irgendwann von den Kids tatsächlich so ein bisschen erfahren, hey, ist ja schön und nett, dass ihr uns hier ein bisschen Taschengeld gebt, aber es ist eigentlich viel zu wenig, weil in der Schule kenne ich den XYZ, der kriegt doppelt, dreimal so viel und der kauft sich schon dies und das und der hat schon die neuesten Air Max zu Hause stehen. Und das war definitiv auch für uns nochmal so ein bisschen eine Herausforderung. Wie gehen wir denn damit um? Also im engsten Sinne sozusagen das Taschengeld, wie viel Taschengeld möchten wir dann da vergeben an die Jungs, an die Kids, aber dann natürlich im weiteren Sinne auch ja den Wert von bestimmten Sachen, wie können wir das vermitteln, dass vielleicht da auch nicht unendlich viel Geld da ist, dass die finanzielle Situation auch unterschiedlich sein kann und dass sich halt auch nicht jeder die neuesten Schuhe oder die neuesten Konsolen leisten kann. Was ist denn da dein Gedanke noch dazu?
Ja, ich würde es eigentlich genauso machen, wie du es jetzt sagst, ne? Also du hast es mir ja jetzt gerade erklärt und hast irgendwie gesagt, ja, es gibt eben unterschiedliche Einkommen, es gibt unterschiedliche Situationen. Und ich meine, gerade in Berlin ist es ja so, dass ja auch manchmal tatsächlich auch schon in unserer Assoziation auftaucht, wenn wir hören, jemand kommt aus dem Bezirk oder jemand kommt aus dem Bezirk. Mhm. Ne, wenn jemand in den Grunewald in die Schule geht, dann ist unter Umständen ein großes Haus, vielleicht sogar noch mit einem Pool da dran. Und dass ich glaube schon, dass die Kinder das eben auch mitbekommen und dass wir eben über Gespräche, jetzt sind die Kinder, sind ja jetzt keine 3 mehr, ne? Das heißt, zwischen 10 und 14 haben die ja schon auch ein Stück Kognition und können schon auch auf der kognitiven Ebene und auf der Sachebene auch Dinge verstehen. Also die können, und ich finde da dann eben ein gutes Maß zu finden zwischen Erklärung und Positionierung. Und vielleicht auch trotzdem immer noch offen zu sein für Diskussionen. Also was denkst du dazu? Ne? So, weil also jemand, der jetzt mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat, ist ja nicht gleichzeitig mehr wert. Das eben auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Und eben erstmal das vielleicht auch festzustellen, dass es bei euch eben so ist und bei den anderen eben anders. Also es ist ja einfach auch schon so, dass wir das in anderen Bereichen haben, ne? Dass Familien einfach unterschiedliche Rituale haben, unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedlich mit Dingen umgehen, wie zum Beispiel mit Markenkleidung oder auch mit Medien. Ja, wenn wir irgendwie unsere Position haben und sagen, wir haben eine handyfreie Zone oder wir legen das Handy abends weg oder ihr dürft so und so viel am Computer spielen, wir haben die und die Regelung. Und das kriegen dann eben Kinder auch mit. Und es ist für mich als Mutter und auch in der Praxis ja nie ein Grund zu sagen, ach so, na dann machen wir das auch anders. Ja, weil die werden sich was bei gedacht haben oder auch nicht. Aber ich habe mir was dabei gedacht. Und ich bin immer offen auch zu hören, wie machen es andere. Und ich bin auch offen dafür zu hören, was haben die Kinder für Wünsche und welche Anliegen haben sie und was steckt da vielleicht auch dahinter, wo fühlen sie sich dann vielleicht in der Autonomie eingeschränkt, auch in so einer Geschwisterkonstellation oder ungerecht behandelt, ja. Und trotzdem leben wir ja zusammen und es gibt auch viele Vorteile, ne? Also wenn dann meine Kinder früher gesagt haben, ja, bei denen, die dürfen immer zu spielen und da guckt keiner und so. Und dann wurde aber auch deutlich, die essen eben auch nicht zusammen. Und die haben auch andere Dinge, die wir eben aber haben. Ja, also es ist ja auch nicht isoliert zu sehen. Ja.
Mhm. Chris, ich glaube, bei euch war es ja so, dass du dir dein Taschengeld quasi verdienen musstest. Also es gab keine genaue Summe, sondern es gab halt früher bei dir, als du jung warst, den Deal, dass man dafür was zum Beispiel gemacht hat. So. Und das war bei mir beispielsweise auch so. Ich habe zwar eine kleine Summe bekommen, aber ansonsten gab es so Verhandlungen, einfach Gartenarbeit, dies, das. Und dann kannst du dir das und das ermöglichen. Wie stehst du dazu?
Chris oder ich?
Ja.
eigentlich an Katja, aber Chris, vielleicht möchtest du noch mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir war.
Tatsächlich war es bei mir so, dass ich von meinen Eltern gar kein Taschengeld bekommen habe. Das habe ich von meiner Oma damals bekommen, meine allerliebste Omi, die ich auch über alles geliebt habe. Von meinen Eltern tatsächlich nichts und hatte dann aber die Möglichkeit, mir für einen relativ guten Stundenlohn dann das dazu zu verdienen. Ich habe dann letztendlich bei uns die Wohnung geputzt. Wie alt war ich da? Ich glaube, mit 13 fing das dann an.
Ist ja unfassbar.
Blumen gießen und Wohnung putzen. Das ist natürlich ein Gedanke, den wir bei uns in der Familie auch immer wieder haben. Koppeln wir das Taschengeld
an Bedingungen?
Irgendwie auch an bestimmte Bedingungen, an Leistungen. Und das, was wir uns jetzt so ein bisschen ausgedacht haben, auch ganz instinktiv, ist, dass wir tatsächlich so einen Grundbetrag haben an Taschengeld, wo wir sagen, hier, das ist für dich, das geben wir dir auf wöchentlicher Basis und damit kannst du machen, was du möchtest. Und dann gibt es noch einen monatlichen Betrag aufs Konto, zumindest für die beiden größeren. Und da wollen wir dann aber auch so ein bisschen, also es gibt keine sehr konkreten Bedingungen gerade, sondern wir haben eher gesagt, wir wollen halt einfach sehen, dass ihr mithelft im Haushalt. Na, das kann dann alles sein, von Spülmaschine ausräumen bis Tischdecken und abräumen und Wäsche aufhängen. Und wenn wir da das Gefühl haben, also es ist wirklich nicht so konkret, wir haben jetzt keine Strichliste oder so, dass das funktioniert, dann geben wir da sozusagen gerne auch diesen monatlichen Betrag weiter oder zahlen dann auch beispielsweise die Mobilfunkkosten für das erste Smartphone. Okay. Und das ist aber was, was natürlich immer auch wieder diskutiert werden muss im Familienkreis, was aber natürlich die Dinge irgendwie komplizierter macht, weil es nicht diese festen Regelungen gibt. Aber was, so wie ich dich verstanden habe, Katja, auch vielleicht ganz gut ist, immer wieder auch im Austausch zu sein und diese Kommunikation zu haben. Wer trägt was bei, auch im eigenen Haushalt? Mhm. Wie spiegelt sich der Wert dann auch dann wieder, indem wir dann Dinge ermöglichen?
Also, was ich jetzt spannend finde, also erstmal, als du das jetzt eben erzählt hast, dass du kein Taschengeld bekommen hast, sondern putzen durftest und Blumen gießen durftest und dafür dann Entlohnung bekommen hast, also habe ich fast... weiß ich nicht, tut mir irgendwie leid, ja. Also, und ich find's ganz schön sachlich. Also, ich sag mal so, ne, bei 4 Kindern, wenn man da mit 13 anfängt zu sagen, wir putzen jetzt die Wohnung und dafür kriegt ihr Geld, ich meine, da könnte ich auch eine Menge Geld sparen und mir eine Menge Zeit sparen. Und eigentlich ist es ja Kinderarbeit, ne? Es ist ja eigentlich, also eigentlich finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Mhm. Weil ja letztlich eine sehr emotionale Beziehung und eine warme und nahe Beziehung versachlicht wird und in ein Tauschgeschäft sich verwandelt. Ja. Und Dinge, die eigentlich ja in einer emotionalen Beziehung selbstverständlich sind, dass wir zusammen den Tisch abräumen, dass jeder guckt irgendwie, wie ist es mit der Spülmaschine. Also das, was ja in WGs oder auch in Partnerschaften dann später eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist und gekoppelt ist an diese Verbindung, die wir suchen und an die Kooperation und an das Gemeinsame, an das Miteinander. Also weil wenn man gerne miteinander zusammen ist, dann ist es ja egal, ob man Karten spielt oder ob man die Spülmaschine zusammen ein- oder ausräumt. Also um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und das dann zu einem Tauschgeschäft zu machen und auch sozusagen seine eigene Position als sowieso schon mächtiger und größer und stärker als Eltern nochmal zu verstärken, indem wir nochmal die wirtschaftliche Überlegenheit in dieser Form in diese Beziehung reintragen, kann einfach dazu führen, dass es sich sehr versachlicht und dass die Kinder dann gar nichts mehr machen. Also, dass die Kinder die Hand aufhalten, wenn du sagst, kannst du den Müll runterbringen oder kannst du heute Mittag mal ein Paket abholen oder kannst du zu Hause sein, weil da wird's klingeln und da bringt jemand was oder so. Und das sind ja eigentlich Dinge, die wir in der emotionalen Beziehung füreinander tun. Also, und die ja auch Freude machen, wenn man sich gut versteht. Ja. Deswegen ist so mein Gefühl, dass man sich da eher was nimmt, als dass man irgendwie einen Vorteil hat und dieses offen miteinander diskutieren. Diese Diskussion wäre ja eigentlich gut angebracht, eher wenn man abends nach Hause kommt und alle Sachen sind in die Spüle geräumt oder stehen auf der Spülmaschine und keiner hatte irgendwie das Gefühl oder die Zeit oder so, das Spülmaschine auszuräumen, sich dann hinzusetzen und zu sagen, Leute, was ist eigentlich los? Wir leben hier zu 5 oder zu 6. Und irgendwie sind wir eine Gruppe und ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir so ein bisschen in eine Dynamik kommen, dass ne, wenn der eine lange Schule hat, dass der dann nicht irgendwie derjenige ist, der dann alles, was in der Spüle steht, noch einräumen muss, sondern dass jeder sich irgendwie ein Stück zugehörig fühlt und aus dieser Zugehörigkeit auch ein Stück Mitwirkung auch, ja, sich ergibt.
Ja. Nee, das macht natürlich sehr viel Sinn. Um das auch so ein bisschen zu relativieren. Ich glaube, ich fand das damals bei mir selber, fand ich das grundsätzlich sehr positiv, weil das für mich dann wirklich die Gelegenheit war, noch ein bisschen mehr Geld einfach zusätzlich zu bekommen. Unabhängig davon, dass ich natürlich auch mitgeholfen habe, wir als Familie gemeinsam den Tisch gedeckt haben und solche Sachen gemacht haben. Letztendlich war das, glaube ich, ein Vorschlag von meinem Vater, der gesagt hat, okay, entweder dass wir zahlen das Geld jetzt der Putzfrau oder du übernimmst das. Mhm. Und ich war damals schon so weit, dass ich gesagt habe, nö, ich mache das gerne und habe mich dann darüber gefreut. Wie gesagt, ganz so machen wir das mit den Kids auch nicht. Lässt sich, glaube ich, auch zu viert dann oder mit den 4 Kindern gar nicht so einfach organisieren, gerade noch in dieser Patchwork-Situation. Wir haben natürlich auch immer so Jobs, die wir verteilen, aber versuchen das, wie gesagt, auch so unabhängig wie möglich zu machen von der finanziellen Zuwendung. Das hat mich aber nochmal auf den Gedanken gebracht. Wie ist es denn in dem umgekehrten Fall, dass man dann wirklich sagt, das habe ich auch schon gehört von Freunden, von Bekannten, die sagen, Kids sollten sich beim Thema Geld gar keinen Kopf machen, denen geben wir letztendlich, was sie brauchen und wenn sie sich halt dann etwas wünschen, dann kriegen sie das und wollen auch das Thema Finanzen vermeiden, weil Kinder sollten sich darüber keine Gedanken machen. Die sollten sich keine Sorgen machen, dass es vielleicht eng ist an der einen oder anderen Stelle, sondern die sollten ihre Kindheit genießen und einfach das sich wünschen oder dann auch leisten können, was sie sich wünschen, so rum. Wie ist da nochmal dein Gedanke dazu?
Ja, mein Gedanke dazu ist, dass das Leben halt so nicht ist, ne? Und dass es ja letztlich darum geht, dass wir die Kinder am Leben teilhaben lassen, also sie mit ins Leben begleiten. Und da ist es eben nicht so, dass alles, was man sich wünscht, man kriegt. Und abgesehen davon finde ich es auch sehr ungünstig. Also es ist ein netter Gedanke, ja. Und auf der anderen Seite müssen die Kinder ja immer hinkommen und sagen, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Und es wird so ein bisschen letztendlich auch bei dem anderen Extrem, wenn wir Kinder bezahlen für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, diese intrinsische Motivation, etwas beitragen zu wollen und auch etwas tun zu wollen und auch eine Freude zu haben daran, Dinge zu tun, das wird eben dann sehr versachlicht. Und an der Stelle, wenn man es jetzt so umdreht, dann sind die Kinder ja ewig in der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Also sich selbst einen Wunsch zu erfüllen, weil man eine bestimmte Form von Sparen oder von auch eine bestimmte Aufwendung hat, das hat ja dann auch mit Selbstwirksamkeit zu tun, ne? Und sich nicht selbstwirksam letztlich zu erleben, sondern zu sagen, ja, ich krieg alles, was ich möchte, das fühlt sich vielleicht kurzfristig gut an, aber letztlich, wenn ich dann erwachsen bin, ja, dann falle ich auf den Boden der Realität und merke, das geht ja gar nicht. Also das sind ja oft sehr erwachsene, sehr unsympathische Erwachsene, ne, die sozusagen sich alles erfüllen, was sie oder irgendjemanden haben oder ein Bankkonto haben oder so, ne? Also man sagt, Geld macht nicht glücklich, ja, Geld alleine, sondern ist Geld an sich ist ein Stück Freiheit. Nur wenn man nie mitbekommen hat, dass es, also was Freiheit bedeutet, wenn diese Bedeutung gar nicht da ist, dann ist es halt schwierig, das auch zu spüren, ja.
Ja. Also ich lerne unglaublich viel hier gerade und fühle mich selber irgendwie mehr wie eine Zuhörerin in diesem Podcast, weil das halt alles noch ein bisschen weit weg von mir ist. Aber eine Frage, die sich mir schon aufdrängt, weil ich bei meiner Tochter, die wird 3 bald, merke, sie fragt sich, glaube ich, sie sieht meinen Umgang, dass ich mit Geld bezahle. So, ne? Und ich glaube, sie findet es deswegen manchmal ganz interessant. Also nimmt es halt irgendwie raus, schaut sich das an und so weiter. Irgendwann kommen wir ja an den Punkt, dass sie eigenes Geld haben möchte. Wann ist das denn legitim bei Kindern? Was denkst du, was so ein gutes Eintrittsalter ist?
Also man sagt ja immer so mit dem Schulalter. Und das macht auch, glaube ich, Sinn, weil wenn wir uns das entwicklungspsychologisch anschauen, dann sind die erstmal sehr im Gefühl, die wachsen sehr im Gefühl auf, ne? Gerade in dem Alter, in dem dein Kind jetzt ist, sind die Gefühle sehr stark und die Gefühle sind deshalb auch so stark, zum einen, weil die Entwicklung das so vorgesehen hat und zum anderen, weil sie noch nicht Kognition haben, um die zu halten. Also sie können noch nicht sagen, Mama, ich ärgere mich, weil, und können sich noch nicht abstrahieren, sie können noch nicht antizipieren, also Dinge vorwegnehmen. Und sie können auch noch nicht so viel assoziieren. Das heißt, sie haben noch nicht so viele Bilder im Kopf. Wir können ja jetzt hier nur miteinander sprechen, weil wir uns abstrahieren von Situationen, weil wir antizipieren, was passiert dann, ne? Und weil wir bestimmte Bilder im Kopf haben, die wir austauschen und die entstehen dadurch, dass wir miteinander im Kontakt sind. Und das ist eben etwas, was man ja im Grunde braucht, wenn man plant. Also wenn man Geld zur Verfügung hat, dann geht es ja auch darum, ein bisschen planerisch damit umzugehen. Ja. Ne? Ich plane damit jetzt Süßigkeiten zu kaufen oder ich plane damit etwas zu sparen, weil ich in der Zukunft etwas kaufen möchte oder mir erfüllen möchte. Und das sind vielleicht schon Sachen, die dann helfen einfach. Ne? Was heißt aber nicht, finde ich, dass man sozusagen Geld völlig fernhält. Ja. Also es gibt ja auch Kinder, die schon sehr früh mit Zahlen umgehen. Ja. Oder die eine Faszination haben, ne? Und ich habe gerade so jetzt in der Assoziation, in meinem Kopf ist gerade so ein Bild von so einer kleinen Kinderhand, die so ein Centstück irgendwie in der Hand hat und so ganz stolz irgendwie irgendwo hingeht und bezahlen kann oder so, ne? Also solche Sachen finde ich dann eben, da geht's eben darum, wie bin ich im Kontakt mit meinem Kind und kann ich meinem Kind sowas wie eine Freude, da ist ja schon viel Selbstwirksamkeit dabei, ne? Wenn wir eine Kugel Eis kaufen und das Kind darf irgendwie jetzt den Euro rübergeben oder so, ne? Und kriegt dann dafür das Eis. Das sind ja auch ganz tolle Erfahrungen, ne? Und da geht's jetzt nicht so darum, dass es nicht das eigene Geld ist, sondern dass Mama mir das gegeben hat, sondern da geht's um diesen Moment, ja.
Ja, genau. Das sind sehr schöne beschriebene Momente. Da geht's gerade im Sommer ganz häufig gehabt, mit welchem Stolz sie quasi das Eis, also dieses Tauschgeschäft eingeht. Und da kann das Thema Geld ja auch eine ganz andere, wie soll ich sagen, pädagogische Leistung gerade mitbringen. Ne?
Genau, da ist also das Geld eher, genau, da ist das Geld eher Mittel zum Zweck, Mittel dazu zu sehen. Ne? Du sagst so, du siehst diesen Stolz in den Augen, ne? Und da ist ganz viel Freude dabei und es ist ganz viel Selbstwirksamkeit. Ja. Ne? Ich gebe etwas und ich bekomme etwas zurück und ich also sie versteht noch nicht sozusagen in der Abstraktion, dass das ein System ist, sondern sie merkt selber, sie kann etwas bewirken. Ja, und später kommt dann dieses System noch mit dazu. Aber jetzt geht es erstmal ja sowieso um Selbstwirksamkeit und darum, dass sie sich, dass sie vorkommt in den Prozessen der Welt.
Ja, sehr schön. Sehr hilfreich in jedem Fall.
Fühlst du dich vorbereitet, Frieda, auf die Taschengeldphase?
I'm ready. Also ich werde es mir in 3 Jahren dann natürlich nochmal anhören und den ganzen Podcast nochmal durchspielen. Aber das sind, ja, das nimmt mir persönlich auch so ein bisschen, es sind solche großen Themen, die du teilweise schon durchgeschritten bist, Chris, die mir einfach mehr Sicherheit geben. Das Geld, gerade sowas wie Geld, ebenso wie Screentime, muss nicht immer das ganz große Böse sein, ne? Was man vielleicht so per se eher annehmen. Aber es kann eben auch dazu beitragen, dass sich das Kind ganz prächtig entwickelt und eben auch in seiner Kraft steht. Und das finde ich ganz schön, den Gedanken.
Ja, also ich finde beim Thema Taschengeld nochmal wichtig, dass wir nochmal ganz kurz diesen Schwerpunkt auf die Bedingungslosigkeit legen. Also es gibt ja auch Eltern, die dann zum Beispiel ein Taschengeld geben oder nochmal Geld geben dafür, dass ein Kind eine gute Leistung in der Schule bringt oder die dann Taschengeld kürzen, weil ein Kind sich nicht so verhält, wie Eltern das wollen. Ja? Und ich kann einfach nur noch mal sagen, dass ich finde, dass das einfach ein unverhandelbarer Raum ist, dieses Taschengeld. Wenn ich mich dazu committe, Geld zu geben, dann ist es nicht verhandelbar und es ist nicht geknüpft an andere Bereiche, wo vielleicht dann auch Konflikte auftreten, sondern das läuft einfach durch und das wird nicht angerührt, weil der Wert eben, ich finde, da dann wird halt der Wert so an Geld geknüpft. Ja?
Ja.
Du kriegst weniger Geld, weil du bist weniger wert, weil du hast dich nicht so verhalten. Ja. Ne? Und das ist eigentlich ein strafender Mechanismus, den wir dann über Geld und eben wieder über Macht und über Grenzüberschreitung, das können wir ja nur tun, weil wir das Geld haben. Ja, genauso wie wir als Eltern unsere Grenze überschreiten können, weil wir einfach viel größer sind, weil wir viel stärker sind und weil wir viel mehr Kognition haben als die Kinder. Ja?
Ja.
Und da eben verantwortungsvoll damit umzugehen und sich selbst nochmal auch klar zu machen, dass eben dieser Raum ein wichtiger Erfahrungsraum für die Kinder ist, dass die sich davon kaufen dürfen, was sie wollen, dass wir uns vielleicht sogar mit ihnen freuen, wenn die Süßigkeitenkiste voll ist und sagen, wow, da hast du ja eine Menge gemacht und wow, und jetzt teilst du das, ne? Das finde, Chris, finde ich auch nochmal so einen schönen Aspekt eigentlich, weil wir auch aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass Teilen und Abgeben nichts ist, was eigentlich in unserer DNA ausdrücklich angelegt ist, sondern eine soziale Fähigkeit ist, die wir erwerben können. Und dafür brauchen wir die Erfahrung, uneingeschränkt über Besitz zu verfügen.
Ja.
Und auch entscheiden zu können, nö, mache ich nicht. So unsympathisch das vielleicht dann auch wirkt, ja. Also das ist auch gerade bei Geschwisterkindern ist das ja oft so, dass wir dann zu den Älteren sagen, ja, das Buch brauchst du nicht mehr oder die Kleidung passt dir nicht mehr, die geht jetzt zu dem Kind über, zu dem anderen Geschwisterkind. Und dann wundern wir uns, dass Kinder da sensibel reagieren. Ne? Die Kinder haben da sehr feine Antennen und wir letztlich auch. Ne? Also warum sollte ich jetzt ein T-Shirt, was ich nicht mehr anziehe, meiner Freundin schenken müssen? Das ist ja meins. Also ich kann es, das drückt ja Besitz aus, dass ich damit tun kann, was ich will. Ja, also ich finde das nochmal so einen ganz wichtigen Punkt, dass wir uns nochmal klar machen, dass es keine... Wie soll ich sagen? Es ist kein Mittel zur Erziehung. Also, wobei ich ja eh keine Erziehung, sondern eher Beziehung. Also, es belastet eher die Beziehung, wenn wir das als Erziehungsmittel einsetzen, sondern es ist ein Raum, den wir zur Verfügung stellen für die Kinder, wo sie ganz viele Erfahrungen mit sich, mit der Welt, mit diesem Tauschmittel, auch positive Erfahrungen. Ja, Geld hat ja immer so eine negative Konnotation. Irgendwie so, ja, Geld stinkt und alle, die reich sind, sind irgendwie Verbrecher, weil die haben sich das irgendwie geklaut oder jemand hat geerbt oder so. Ne? Es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um, welches Verhältnis habe ich dazu und eben den Wert nicht daran zu knüpfen und eben auch zu verstehen, dass das eben den Kindern gehört und dass sie damit machen können, was sie wollen, was nicht heißt, dass man nicht auch nochmal darüber sprechen kann oder fragen kann, warum ist dir das so wichtig oder ja, sich damit beschäftigt. Also dieser Raum ist nicht verhandelbar, aber wir bleiben im Austausch darüber.
Ich finde es so schön, den Gedanken, dass wenn ein Kind beispielsweise über sein Taschengeld uneingeschränkt verfügen darf, dass das auch ganz eng mit der sozialen Fähigkeit, was du gerade beschrieben hast, zusammenhängt, nämlich teilen zu können. Also beispielsweise, es wird uneingeschränkt Süßigkeiten jetzt eingekauft, dass es jetzt der Besitz des Kindes sind. Aber weil es so in dem Entscheidungsraum des Kindes ist, kann sie oder er möglicherweise gut teilen oder, ne, oder kann dem vielleicht mehr Raum geben. Und das ist echt ein super spannender Aha-Effekt für mich, dass so quasi diese soziale Fähigkeit auch gelernt werden kann. Das ist schön.
Ja. Ja, und vielleicht auch nochmal für die ZuhörerInnen, die jetzt jüngere Kinder haben, auch da nochmal dieser Mechanismus oder diese Lernerfahrung gilt eben auch dafür, ich gebe meinen Roller ab oder ich Kinder kommen zu Besuch und ich muss alle Spielsachen abgeben. Nein. Ja, man kann vorher irgendwie gucken, was möchte ich abgeben, was nicht, weil wenn zu uns Leute kommen, dann mögen wir das auch nicht, wenn die ins Schlafzimmer gehen und alle Schubladen aufziehen, sondern dann stellen wir auch einen Raum zur Verfügung und sagen, hier findet die Party statt oder die Einladung. Und wir wissen aber, ne, wie man sich als Erwachsener verhält. Bei Kindern ist es eben, da denken wir immer so, oh, das werden aber unsoziale Erwachsene, wenn sie nicht teilen oder abgeben. Und da nochmal sich das klarzumachen, dass die Erfahrung wichtig ist, wirklich uneingeschränkt über Besitz verfügen zu dürfen und eben auch Erwachsene zu haben, die einem dabei helfen, diese Grenze zu halten und zu finden. Und eben auch die Erfahrung, weil das ist nämlich auch nochmal wichtig, die Erfahrung zu machen, dass beim Teilen nichts verloren geht im Grunde, sondern wenn es gut läuft und ich was abgebe und teile, dann habe ich ja Freude dabei. Also auch diese Erfahrung kann nur entstehen, wenn ich sozusagen das Gefühl habe, ich darf was abgeben und nicht ich muss was abgeben. Und der dritte Punkt ist noch, dass wir die Empathiefähigkeit eigentlich voll entwickelt haben müssen. Und das dauert eben über die ganze Kindheit und Jugend. Also ne, wenn jetzt Leute zuhören und denken irgendwie so, ja, aber mein Kind ist irgendwie unsympathisch, gibt nicht ab. Ne? Also dann ist es, glaube ich, immer erstmal wichtig, das auch total zu respektieren und nicht sofort zu bewerten und zu sagen, du bist aber geizig oder ne, auch die Erwachsenen, die nicht gerne abgeben, da denke ich manchmal so, offensichtlich ist entweder die Sache dem anderen sehr viel wert oder er hat irgendwie in seiner Kindheit und Jugend das Gefühl gehabt, zu wenig zu bekommen, weil dann muss ich das jetzt nachholen im Erwachsenenalter. Ne? Alles meins, 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 meins und ich gebe nichts ab.
So. Ah, ja.
Ja, also das sind so diese drei Entwicklungen, die dann wichtig sind dafür und die eben auch in dieses Taschengeld mit reinspielen, weil eben Eltern oft sich dann hilflos und machtlos und ohnmächtig fühlen und dann über eine Form von Beziehung Taschengeld geben, dann das regulieren und eigentlich sich selbst wieder Kontrolle verschaffen, indem sie dann eben die Kinder abwerten, wahrscheinlich auch ein Stück demütigen, ne, wenn man Geld weggenommen bekommt. Ich meine, das ist ja bei unserem Arbeitgeber auch nicht so, dass der irgendwie sagt so, sie waren gestern zu lange weg, Frau Saalfrank, deswegen kriegen sie jetzt heute weniger Geld. Ja, so, das ist ja, ne? Und da immer wieder.
Zu viele Süßigkeiten gegessen.
Genau, zu viele Süßigkeiten gegessen geht gar nicht.
Gehalt wird gestrichen, ja.
Genau. Ja, also das ist dann eine Abhängigkeit. Und da eben, ich glaube, das ist eben nicht so einfach und hat auch viel mit Haltung zu tun. Wie stehe ich meinen Kindern gegenüber, ne? Wie sehe ich die? Ich hätte eigentlich eingangs, Chris, gerne noch mal gefragt, was du eigentlich mit Monstern meinst, als du von deinen Kindern gesprochen hast. Ich gehe davon aus, dass du es liebevoll gemeint hast und trotzdem ist es ja in der Welt und entstehen bestimmte Bilder in meinem Kopf. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage da noch mal nach.
Das ist natürlich ganz liebevoll gemeint, wenn ich von meinen Monstern spreche. Meine Kids hören übrigens auch jedes Mal den Podcast ganz interessiert. Die haben auch heute Morgen nochmal gefragt, Frieda, wann sie denn endlich mal mitmachen können.
Oh,
also da ist Interesse da und bin auch gespannt, was sie zur heutigen Taschengeld-Folge sagen, wo ja doch irgendwie auch mehr dahinter steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ich finde das auch ganz toll, wie du das nochmal zusammengefasst hast. Und hatte dann auch nochmal den Gedanken jetzt gerade, habe das schon häufiger auch gehört, dass Eltern zum Beispiel auch für ein gutes Zeugnis, für gute Noten tatsächlich dann nochmal Geld geben und etwas, was ich auch gar nicht verstehen kann, weil das glaube ich ja auch, die intrinsische Motivation dann irgendwie so ein bisschen beschneidet an der Stelle. Und das versuchen wir auch wirklich komplett zu entkoppeln. Und ich glaube, wir machen da schon viel richtig. Aber es hat sehr geholfen, das nochmal von dir jetzt zusammengefasst gesagt zu bekommen, auf was man man da achten sollte. Und ich glaube, am Ende des Tages auch die Kommunikation immer wieder das A und O.
Ja.
Und das haben wir halt auch mitbekommen. Es passiert so viel in diesem Alter. Die Kinder sind aber auch schon fähig, wirklich mitzureden und mitzudenken und haben bessere Ideen als wir teilweise. Und ich glaube, da auch offen zu sein,
ja,
gemeinsam irgendwie offen darüber zu reden, transparent zu sein, finde ich ganz klasse. Und ich bin ganz stolz auf meine vier Monster, dass sie sogar die Süßigkeiten mit mir teilen. Ne? Jeder hat so seine eigene Süßigkeitenbox. Tatsächlich haben ein paar ihre dann so elektronisch gesichert. Die haben so eine elektronische Box, weil sie Angst hatten, dass ich das immer klaue. Das habe ich,
ja, denk mal drüber nach.
Das habe ich eine Weile wohl gemacht. Aber auch da, ihre Empathie ist so groß, dass sie trotz allem, trotz mir, das auch mit mir teilen und immer mal wieder sagen, guck mal, Papa, hier kriegst du auch ein Haribo.
Du musst nicht also bin klauen.
Ich, ganz stolz ich muss nicht klauen, ja.
Ja. Ist ja schon umgekehrte Welt, ne? Eigentlich hat man ja so die Idee, dass die Kinder einem die Süßigkeiten aus der Geheimschublade nehmen, ne? Und jetzt bei euch ist umgekehrt, finde ich sehr schön.
Bei uns ist definitiv umgekehrt, da musst du meine Kids fragen, ja.
Ja, sehr schön.
Super. Mann, echt cool. Also ich finde das so schön, dass wir von dem Taschengeldthema dann auch nochmal auf dieses Teilenthema gekommen sind, weil ich glaube, zum einen, das hängt total zusammen, aber ich glaube wirklich, das interessiert auch viele Hörerinnen und Hörer da draußen und es war extrem aufschlussreich, was du uns erzählt hast. Also vielen, vielen Dank,
dass sehr gerne.
Du ja, in unseren Podcast gekommen sind. Ich schaue auf die Uhr und ich merke, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Es sei denn, Chris, du hast noch was auf dem Herzen und möchtest unbedingt was loswerden.
Ich glaube, das müssen wir dann tatsächlich in die nächste Folge packen.
Kommst du wieder?
Ich komme sehr, sehr gerne wieder und muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir jetzt nicht zeitlich so beschränkt wären, also ich, dann hätte ich noch ganz viele Sachen, weil wir, also jetzt sind wir ja auch dann gerade nochmal zur intrinsischen Motivation gekommen, was da genau im Gehirn passiert und so, das finde ich halt einfach sehr, sehr wichtig, weil das, was mir immer ein Anliegen ist, ist, dass wir Kinder besser verstehen, Menschen besser verstehen, wie die funktionieren innen drin. Weil wenn wir das wissen, dann können wir als Eltern oder Erwachsene auch besser können wir besser sortieren, was ist eigentlich mein Anteil gerade? Also wo lebe ich eigentlich gerade noch in meinen Strukturen und habe irgendeine krude Vorstellung davon, Erwartung, wie mein Kind sein soll und was ist eigentlich Realität? Ja, und da können wir dann eben, wenn wir das wissen, ganz anders nochmal auf die Kinder zugehen und halt eher wirklich zu gucken, was ist eigentlich konstruktiv für unsere Beziehung und eben ja, da nochmal einen ganz anderen Weg einschlagen als so dieses, ne, ich gucke jetzt mal auf eine Internetseite, also ich überspitz mal, ne, und da steht das und dann mache ich das so, ne? Also so eine Verhaltensanweisung. Und deswegen reagiere ich da auch immer so klar und sage, also ich arbeite mit Eltern und Familien und bin gar nicht Erziehungsexpertin in dem Sinne, sondern das, was ich mache, ist irgendwie die Verbindung in den Mittelpunkt zu stellen, bestimmte Aspekte miteinander zu verbinden, besser zu verstehen. Und wenn ich verstehe, das sind eigentlich so Wenn-Dann-Sätze für Erwachsene, ja, wenn ich verstehe, dass mein Kind eigentlich hochkooperativ ist und eine intrinsische Motivation hat, dann, was wäre denn dann der nächste gute Move für unsere konstruktive Beziehung? Ja, und das ist eigentlich, finde ich, das Allerspannendste auch am Elternsein, dass es eben keine Blaupause gibt, sondern dass es eine Haltung gibt, immer wieder den Fokus auf sich selbst zu richten, ne, zu gucken, haben wir heute bei Chris auch gemacht, wo komme ich eigentlich her, was habe ich erlebt, ja. Und dann zu gucken, aber ist das gut, hat sich das bewährt, gab es da dieses oder jenes Gefühl, was ist das eigentlich heute, wenn ich das kognitiv durchdenken kann, will ich das gestalten, wie will ich es gestalten? Und das ist ja Beziehung und das ist Familie. Und das empfinde ich eben als hochspannend. Und deswegen, ja, ich komme gerne wieder.
Es ist mega spannend. Wir haben direkt schon Anknüpfpunkte für die nächsten Episoden mit dir. Also von meiner Seite aus nochmal, ich freue mich mega drauf. Und jetzt erst einmal vielen, vielen Dank, dass du da
sehr
warst.
Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Danke euch sehr. Und schöne Grüße an die Kinder.
Ja, richten wir aus.
Vielen Dank, liebe Katja.
Ja, ich bin immer noch ganz geflasht und ich glaube, wir haben ganz viele Themen hier heute angefasst, die noch weiter bearbeitet werden können. Aber auch an euch, liebe HörerInnen da draußen, lasst es uns gerne wissen, was ist noch ein Kinderding, worüber sollen wir in unseren Episoden noch sprechen? Schreibt uns gerne via Instagram auf @frieda.levin oder @kinderling oder natürlich gerne auch per E-Mail an podcast@kinderding.de.
Und lasst uns unbedingt eine Bewertung da, vergebt uns Sterne, hinterlasst einen Kommentar oder empfehlt den Podcast euren Freundinnen weiter. Das hilft uns sehr Und an der Stelle nochmal ganz lieben Dank an alle unsere Zuhörerinnen.
Ja, lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Löwin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.